Weggesuchtet. Der Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust bei Radio Hamburg.
Herzlich willkommen zur neuesten Episode der Fertigen von... Der Fertigen, ja, davon gehe ich mal aus, dass die fertig ist. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Weggesuchtet. Und ich bin natürlich wieder nicht allein hier in der Weggesuchtet-Lounge. Trotz Isolation hält sie mir immer die Treue. Bettina ist da.
Ja, ich freue mich. Und mir bleibt ja ehrlich gesagt auch gar nichts anderes übrig.
Was soll das denn heißen?
In der Isolation. Wir sind ja hier fast so ein bisschen aneinander gekettet.
Ja, da bist du sprachlos. Jetzt war sie aneinander gekettet. Thorsten hat uns vergangene Woche geschrieben, ich habe gerade Episode von Weggesuchtet 116 gehört. Und da dachte ich, wow, also wir haben ja schon ganz schön, wie viele Episoden wir schon gemacht haben. 116 hört sich richtig viel an. Welche Serie hat schon 116 Episoden? Wenige auf jeden Fall. Und apropos schreiben, Thorsten hat uns geschrieben, schreibt uns doch gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wir nehmen auch gerne Voicemails. Ihr kennt die neue E-Mail-Adresse und wenn ihr sie noch nicht kennt, hier ist sie nochmal, weggesuchtet@hotmail.com. Oder ihr findet mich auch auf Instagram, christian.aust, oder auf Facebook bin ich auch. Und da heiße ich auch meines Erachtens Christian Aust. Also ihr seht das ja, wenn ihr die Seite seht, schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Wir haben diese Woche so viel Programm. Ich habe das Gefühl, das passt alles gar nicht in einen Podcast. Wir haben Justin Timberlake. Ich habe Justin Timberlake getroffen. Wir haben Chris Hemsworth im Podcast. Wir haben Emily Cox. Wir haben Stefan Konarske.
Wir haben so viel gesehen. Ich bin schon vollkommen irre. Sind wir jetzt auf dem Boot oder sind wir in...
Trauern wir mit Ricky Gervais gerade?
Oder in Bangladesch sind wir in der Action-Szene?
Und wir starten diese Woche mit dem ersten neuen Netflix-Projekt, das aber keine Serie ist, sondern ein Spielfilm, eine Originalproduktion für Netflix. Und zwar ist das der neue Film von Chris Hemsworth. Er heißt Tyler Rake Extraction, startet am 24. April. Und der Trailer hat mich jetzt eigentlich gar nicht so angesprochen zuerst.
Ach, ich fand den Trailer schon sehr gut. Also mich hat es vor allen Dingen angesprochen wegen Chris Hemsworth. Den sehe ich wirklich gern, besonders als...
Ja, du siehst ja alles. Es muss ja nur Chris Hemsworth dabei sein.
Das ist ja auch ein wahnsinnig cooler Typ. Ich mag den als Thor sehr, sehr gern. Vor allen Dingen, weil er da sowas Swagger-Locker-mäßiges, Witziges hat. Aber so ist der in diesem Film gar nicht. Und das sah man auch schon im Trailer. Aber ich dachte, okay... Ich gebe dem eine Chance, weil er es ist.
Ja, ich hatte so ein bisschen Vorurteile, weil ich dachte, der Trailer war so ein bisschen ballermäßig. Also Ballerfilme sind eigentlich nicht so meins. Und ich habe komischerweise bei diesen Original-Spielfilmproduktionen für Streamer immer noch so Vorurteile im Hinterkopf, dass ich denke so, naja, ist das ein richtiger Film oder ist das ein Filmchen? Weil die Leinwand eben nicht so groß ist, weil man es nicht im Kino sieht. Aber wie sich jetzt herausstellt, ist das völlig anders. Das ist High-End-Action, fast 2 Stunden lang, großes Kino, großartige Bilder, unglaubliche Stunts. So im John Wick-Stil, also auch Nahkampf.
Ja, besser. Ich finde es besser als John Wick. Und ich glaube, das liegt aber auch an dem Regisseur. Es ist sein Langspielfilmdebüt, Sam Hargrave. Und der kennt sich halt aus mit Action und Kampfszenen. Der war zum Beispiel der Stunt-Koordinator bei Atomic Blonde oder Avengers Endgame. Und der Mann weiß einfach, was gute Action ist. Und das sieht man.
Ja, es kommen meistens gute Sachen dabei raus, wenn Stuntmen mit Regieambitionen dann selber Actionfilme machen. War ja damals bei John Wick auch so. Die beiden Regisseure waren auch Stuntmen, die auch schon vorher mit Keanu Reeves zusammengearbeitet haben. Wir bringen jetzt mal ganz kurz in einen Satz auf den Punkt, weil sonst besteht ja immer die Gefahr, dass wir irgendwas verraten, was wir nicht verraten wollen. Also Chris Hemsworth spielt Tyler Rake, einen desillusionierten Söldner, der den entführten Sohn eines indischen Drogenbosses befreien soll. Und eigentlich geht er auf so eine Art Selbstmordmission, ne?
Das war der Moment, in dem ich dachte so, will ich mich da eigentlich drauf einlassen? Weil das so ganz anders ist, wofür Chris normal steht. Der ist ja immer so ein bisschen der Sunny Boy.
Du hast gesagt, warum hat er denn die schönen langen Haare, die blonden Haare,
ja, die er als Thor hat? So blöd bin ich ja jetzt auch nicht. Also seine blonden Haare sind natürlich als Thor toll. Und hier ist er mal gegen den Typ besetzt. Ich fand's dann aber gut.
Apropos Marvel, Sam Hargrave hat hier mit den Russo-Brüdern zusammengearbeitet. Das Ganze basiert nämlich auf einem Comic, für das auch maßgeblich die Russo-Brüder verantwortlich sind. Und die beiden haben ja auch Filme gemacht wie die Avengers-Filme oder Captain America. Ganz lustig übrigens, Sam Hargrave hat Chris Evans gedoubelt, ne, in den Captain America Filmen und es ist atemberaubend geworden zum Teil. Also ich, wie gesagt, ich wollte es eigentlich nicht sehen, weil ich dachte Ballerfilm, aber ich war dann so drin in dem Film. Es hat auch fantastische Bilder und die Action-Szenen sind halt spektakulär. Also Chris Hemsworth hat übrigens was gepostet auf Instagram. Da kann man sehen, wie so eine Action-Szene gemacht wird. Und die werden in sehr langen Takes gedreht, was sehr ungewöhnlich ist. Und das müsst ihr euch unbedingt mal angucken.
Sehr, sehr schnelle Action-Szenen, eben nicht geschnitten. Ganz spannend vielleicht noch, Chris Hemsworth hat den Film mit produziert.
Für mich die beste Action, die ich seit langem gesehen habe, aber auch sehr brutal.
Ja, also ganz heftige Szenen. Das ist nicht so für zart beseitete.
Es hat so ein bisschen was von Ego-Shooter-Spiel und vor allen Dingen die Opfer sind oft sehr anonym. Das sind oft so Soldaten, die Masken tragen. Also da wird geballert und es kommen auch viele Leute ums Leben und das könnte einigen Zuschauern vielleicht nicht so gefallen.
Interessant, dass Netflix so ein Projekt gemacht hat, weil den will man eigentlich auf der ganz großen Leinwand sehen.
Das ja, hätte ich eigentlich auch da gerne gesehen. Würde ich da auch gerne mal sehen. Aber es ist so ein bisschen fast so, als ob die Macher die Corona-Krise vorausgeahnt hätten. Denn in den Kinos hätte der Film ja jetzt im Moment sowieso nicht starten können. Chris Hemsworth haben wir beide schon öfter interviewt. Ich glaube, ich öfter als du, Bettina.
Ja, das glaube ich auch. Wirklich ein netter Typ. Immer bodenständig, freundlich und ja, so ein Prince Charming.
Es gibt ja einige, haben wir auch schon erlebt, die verändern sich ja doch mit dem Erfolg, aber auf jeden Fall Chris Hemsworth gehört nicht dazu. Und ich glaube, eines meiner Lieblingsinterviews, was ich mal mit ihm gemacht habe, war in zu The Huntsman, meine ich, in Los Angeles und zwar auf dem Studiogelände von Universal. Und das Witzige war, wir haben das Interview gemacht in so einem kleinen Trailer. Das sind diese Wohnwagen, in denen die ja normalerweise immer warten, wenn sie gerade Drehpause haben. Und lustig war das einfach, weil normalerweise treffen wir die ja so in Fünf-Sterne-Hotels in irgendeiner Suite oder so. Und da saßen wir dann halt so in so einem Wohnwagen, wie in so einem Campingwagen. Ne? Und Chris Hemsworth kam rein und ja, das hören wir uns jetzt mal an.
Hello. Hello. It's a round table without a round table. It's a roundish couch. A roundish couch, yeah.
I'm going to come in when it's time to wrap up and I'll give you guys a question.
All right. Okay. I mean, playing huntsman and superheroes and everything, is this something like a childhood dream come true? Or did you never dream about things like that, you know?
No, I think it was. I think I used to play these characters in the backyard, you know, as a kid, and used to love these types of movies and fantasy and, you know, epic sort of adventure tales like this. You know, there's certainly, the more I do of it, the more I want to do other things too. And I'm glad I've got to kind of work in a range of different genres and so on. So I feel really lucky.
So you were playing with your brothers then, and what was your part in that?
Yeah.
So were you beaten up or were you...
Oh, no, it was just all sorts of make-believe and, you know, we didn't live sort of in the suburbs next to other houses sort of thing. We lived on sort of more farm style sort of properties and in the bush, and so there was just that sense of adventure with us because we were outside all the time, you know, I don't know, it was all good fun though.
Ja, ich habe ihn gefragt, ob für ihn mit dieser Filmkarriere und diesen Rollen, die er da spielt, ob das nicht so ein Kindheitstraum war, der für ihn in Erfüllung gegangen ist. Und er hat gesagt, ja, also die Figuren so ähnlich hat er doch früher mit seinen Brüdern auf dem Hinterhof, also hinter dem Haus gespielt schon. Die waren noch mal große Comic-Fans und Filme haben auch immer ihre Fantasie angeregt. Und weil sie immer, also nie in so einer richtigen Nachbarschaft, sondern eher so auf farmähnlichen, in so einer farmähnlichen Umgebung gewohnt haben, also so im australischen Busch auch zum Teil, lag da sowieso schon immer so die Atmosphäre von Abenteuer in der Luft. Ne? Also kann man sich ja vorstellen. Also da wird die Fantasie ja angeregt. Ne? Da ist man ja sofort Cowboy und Indianer. Oder eben Söldner vielleicht auch, wie jetzt in Tyler Rake, Extraction, ab 24. April neu bei Netflix. Und von Netflix wechseln wir schnell rüber zu einem anderen großen Streamer und zwar zu Sky, weil da startet diese Woche die zweite Staffel der deutschen Erfolgsserie Das Boot am 24. April in Doppelfolgen jeweils am Freitag.
Die erste Staffel war ja wirklich wahnsinnig erfolgreich. Die wurde in über 100 Länder verkauft, aufwendig gemacht, toll besetzt. Die erste Staffel war ja wahnsinnig erfolgreich. Weltweiter Erfolg in über 100 Länder verkauft.
Und für alle, die jetzt nicht so wirklich drin sind oder die vielleicht noch mit der Serie anfangen wollen, die gibt es ja auch. Ne? Man denkt ja immer, man weiß ja schon alles über so eine Serie. Es ist kein Remake des berühmten Films von Wolfgang Petersen, sondern es ist so eine Art, die Handlung setzt ein Jahr nach dem Petersen-Film praktisch ein. Wir befinden uns im Jahr 1942 in La Rochelle, wo eine junge U-Boot-Mannschaft stationiert ist. Und das Ganze basiert aber trotzdem weitgehend auf den beiden Romanen Das Boot und Die Festung. sind viele tolle Schauspieler dabei. Also ich bin mit dem Plot nicht immer ganz zufrieden. Also manchmal sage ich so, ah, das ist unlogisch oder das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber die ganze Geschichte lebt sehr von der Atmosphäre, finde ich, und eben von diesen fantastischen Schauspielern.
Ja, finde ich auch. Aber ich mochte eben auch, dass es so viele unterschiedliche Handlungsstränge gibt, dass man in der Geschichte, dass es da kleine Einzelgeschichten gibt. Und ich finde, das haben die gut zusammenbekommen. Und dann, wie du eben schon sagst, die Darsteller sind wirklich klasse. Und in Staffel 2 gibt es ja einige Neuzugänge. Mir hat da besonders Clemens Schick gefallen.
Thomas Kretschmann ist auch neu dabei und wir haben sogar einen Game of Thrones Star dabei. Michael McAllerton spielt mit und wir haben zwei neue Regisseure, nämlich Matthias Glasner und Rick Ostermann, die diesmal Regie führen, aber besonders gut gefällt mir, weil er so wunderbar irre und ein so herrlicher Schurke ist, Stefan Konarske, finde ich wahnsinnig gut. Und Bettina, du hast ihn getroffen und du warst ja auch so im Interview, du warst ganz begeistert von dem, ne?
Ja, der ist, der hat so was ganz Einzigartiges und die hat schon so eine Kombination auch aus so einer herrlichen Verrücktheit, die man ja auch im Interview hört.
Die man so in der Serie so aus seinen Augen blitzen sieht. Und wir hören uns jetzt mal an, was du ihn gefragt hast. Und du warst ja so beeindruckt von ihm, dass du vergessen hast, das Mikrofon hin und her zu wechseln. Deine Fragen sind jetzt so ein bisschen leise. Aber ich hoffe ja, dass ihr das vielleicht mit Kopfhörern hört. Also man kann es, ich denke, man kann es verstehen.
Das war die Begeisterung. Deswegen blieb das Mikro dann bei Stefan.
Ja, meine Rolle ist der Korvettenkapitän Ulrich Frangl. Viele Leute sagen, es ist der Bösewicht der ersten und zweiten Staffel. Ja, ist er auch, aber für mich ist es eigentlich die traurigste Figur von allen. Weil Frangl hat, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in der ersten Staffel, ganz am Anfang, geht er einmal über Bord und alle glauben, er ist tot. Und kommt dann Ende der vierten Staffel wieder. Und in der ersten Staffel wird ganz kurz darüber gesprochen und er hat seine Eier verloren in dem Moment. Man hat ihm den Hoden abgeschossen. Das heißt, deswegen ist das für mich die traurigste Figur, weil ein Mann, der seine Männlichkeit verliert, hat eigentlich nichts mehr. Das heißt, Frangl möchte eigentlich nur noch sterben. Und deswegen ist Frangl so drauf, wie er drauf ist. Also er ist böse natürlich, aber eigentlich ist er gar nicht böse. Er ist hilflos. Und will einfach nur sterben.
Die Männlichkeit, könnte er das nicht neu definieren?
Ja, aber ich weiß nicht.
Definiert man sich darüber als Mann?
Ich weiß nicht, ich erinnere mich an solchen, ich habe mich in der ersten Staffel immer sehr an meine Großmutter erinnert gefühlt, die sehr jung Brustkrebs bekommen hat und man hat ihr die Brüste abgenommen. Und in dem Moment, wo ich meine Großmutter, ich war sehr jung, aber in dem Moment, als ich meine Großmutter wieder getroffen hatte, hatte ich das Gefühl, ich treffe auf einen neuen Menschen, den ich nicht kenne, weil es so viel mit ihr gemacht hat. Etwas zu verlieren, was auch noch so der Ausdruck ist dann, der Weiblichkeit oder halt meinen Hoden weg da, ist vorbei mit Kinderzeugen und ich weiß nicht was so. Und das hat mich da immer dran erinnert. Und deswegen war für mich so klar, wenn der zurückkommt, das macht was. Das macht was.
Und wahrscheinlich gerade in der Zeit ja auch noch.
Ja.
Das war so ein anderes Bild Männlichkeit, oder?
Nehmen wir Situationen heute im Sportstudio, in der Umkleidekabine oder in der Sauna. So. Das, unter Frauen weiß ich nicht, ob das aus ist, aber unter Männern ist ja immer dieser Form von Schwanzvergleich steht ja auch immer im Raum. Und deswegen war das für mich auch so einleuchtend, so, dass wenn das da weg ist, dann ist das weg. So. Dann,
war das für dich der Zugang der Figur auch so ein bisschen?
Ja. Dass du ihn da, ja. Sehr. Sehr sogar. Also das ist für mich die Traurigkeit der Figur. Das ist diese Trauer, dass nichts mehr da ist von dem, was ihn eigentlich ausmacht.
Also du konntest ihn auch gut verstehen jetzt.
Ja. Also in der zweiten Staffel hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit ihm, weil er plötzlich so aktionistisch geworden hat, so viel, spricht plötzlich so viel und ist so bemüht und so in jeder Situation dabei. So was so in der ersten Staffel, da liegt er eigentlich nur am Bett die ganze Zeit und dirigiert das alles so ein bisschen aus dem Hintergrund, was dann so nebenan passiert. Wenn ich jetzt bei diesem Bild bleibe, er liegt im Bett und es ist immer dieser Topshot und der monologisiert so ganz leicht vor sich hin, dann in der zweiten würde er jetzt aus dem Bett aufstehen und darüber gehen und sagen, hey, was ist denn eigentlich hier los und würde sich beteiligen. Und das fand ich für mich so ein bisschen schwierig zu Anfang, warum der plötzlich auch so viele Worte hat, die der in der ersten Staffel nicht gehabt hat.
Stefan Konarske, ich finde den fantastisch. Also ich finde irgendwann, also erstens würde ich ihn auch gerne nochmal interviewen, dann gehen wir das nächste Mal zu zweiten. Und zweitens finde ich, wir müssten irgendwie so ein Stefan Konarske-Spezial nochmal machen.
Ja, Stefan Konarske, extrem. Der ist ja wirklich so ein bisschen extrem. Toller Schauspieler und als Interviewpartner ist er auch super.
Ja, lebt in Paris übrigens und war auch gerade in Freud zu sehen. Ne? Da hat er auch eine Rolle gespielt. Und wir haben vorhin über Game of Thrones gesprochen, Michael McAllerton. Wir haben ja noch einen anderen Game of Thrones da in das Boot, und zwar Tom Vlaschia, der ja auch in Game of Thrones eine große Rolle gespielt hat. Der
wahnsinnig gern gesehen, ja, in der Serie.
Und der auch so wandlungsfähig ist, finde ich. Und in dieser Serie hier, also in das Boot 2, beziehungsweise in Staffel 1 natürlich auch schon, die wichtige Rolle des Kriminalrat Hagen Foster gespielt hat. Also ich finde, dass Staffel 2 auf keinen Fall schwächer ist als Teil 1. Ich finde sogar im Gegenteil, dass sie da sogar noch einen Zahn zugelegt haben und dass es irgendwie noch spannender wird, oder?
Ja, man hat noch ganz andere Handlungsstränge und wir wollen ja nichts verraten. Aber es spielt eben auch mehr noch in den USA. In New York, darf ich schon sagen? Ja, in New York.
Die Serienwelt wird nochmal größer, ne? Also sie machen noch weitere Fenster auf und diese schöne Welt, in die man so abtauchen kann, wie mit einem U-Boot, wird nochmal um einige Aspekte reicher, fand ich gut. Das Boot Staffel 2 ab 24. April auf Sky. Und wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, dann wisst ihr, wir haben ja hier gerade so eine eigene kleine Serie in dem Podcast über Serien laufen. Ich erkläre das nochmal für alle, die es nicht gehört haben. Wir haben ja hier so in unregelmäßigen Abständen eine Rubrik, die Weggeschmachtet heißt. Weggeschmachtet, verliebt in einen Serienstar, eine Serienschauspielerin, einen Seriendarsteller. Und besonders verliebt sind wir in Travis Fimmel, der ja in Vikings mitgespielt hat. Und wir sind hier gerade auf einer Mission. Sie heißt Weggesuchtet Extrem, Mission Ragnar. Wir versuchen, Travis Fimmel ans Telefon zu bekommen, um ihm zu sagen, wie toll wir ihn finden, dass wir immer noch Vikings gucken, aber dass es lange nicht mehr so gut ist wie mit ihm.
Und das ist gar nicht so einfach, Kontakt mit ihm aufzunehmen.
Ja, es ist ja so, also man muss es ja mal sagen, also es ist, wenn ein Schauspieler einen neuen Film oder eine neue Serie im Angebot hat, dann gibt er viele Interviews und dann ist es auch gar nicht so schwierig, den zu kriegen. Es ist schon schwierig, aber es ist auf jeden Fall, also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Aber wenn man die außer der Reihe haben will und die gar kein neues Projekt gerade haben, ist es extrem schwierig. Und gerade wenn man Travis Fimmel wie wir auch noch nie interviewt haben. Und wir haben uns jetzt vorgearbeitet, vergangene Woche haben wir einen Kontakt spielen lassen. Und zwar kennen wir einen Promoter aus London, Charles, der sehr viel Erfahrung hat, der sehr viele Pressetermine gemacht hat. Und der hat uns eine Telefonnummer gegeben. Eine Telefonnummer in den USA von Travis Fimmels Agentin, also beziehungsweise seine Agentur, wo wir ihn erreichen können. Und ich habe jetzt da angerufen. Und auch das wurde wieder ein echter Thriller. Also mein erster Anruf gestaltete sich folgendermaßen.
The person at extension 1001 is unavailable.
Ja, da müssen lange Telefonnummern gewählt werden. Also da ging gar nichts, ja. Also die Nummer war irgendwie, ich dachte schon, das ist vielleicht eine falsche Nummer. Dann habe ich es nochmal probiert und da passierte dann Folgendes.
Hi, you've reached Rachel Wesolowski. I'm sorry I missed your call, but if you leave a message, I will get back to you as soon as possible.
Hi, this is Christian Aus speaking, a German journalist from Hamburg. As far as I understood, Travis Fimmel is one of your clients, and we are trying to get a phoner with him, a phone interview. And it would be great if you can call me back on this number. I would be very grateful if you call me back, or if you don't, I try to reach you again. Thanks very much.
Ja, ein Anrufbeantworter, Bettina, also ein Anrufbeantworter von einer Agentur, mit der man noch nie irgendwas zu tun hatte. Das ist eigentlich so, als ob man irgendwie gegen eine leere Tüte spricht oder so. Da passiert eigentlich normalerweise nicht viel, ne?
Wir haben natürlich überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass sich da jemand zurückmeldet und ja, und dann ruft die an.
Ja, plötzlich kam dann der Anruf. Ich war schon voll auf Feierabendmodus gestellt. Es war, glaube ich, um 23:30 hat sie angerufen, oder 23 Uhr, ich weiß nicht, 23:30 Uhr, klingelte plötzlich das Telefon und ich war so verwirrt, dass ich auch vergessen habe, irgendwie das Aufnahmegerät rechtzeitig anzustellen oder auf Lautsprecher zu stellen. Ja, und dann passierte Folgendes.
We have a podcast here and we are also, it's basically cinema, but it's also a lot of TV shows and we have a massive Vikings fan base here, and I know he's not on Vikings anymore, but you know, we are kind of, sometimes we are calling actors from TV shows and we're telling them that we love them, kind of, you know, it's like a love letter, and we want to tell him that we still watch the show, but it will never be the same without him. And it will be a short, it's not a long interview, it's kind of a 3-minute or 4-minute take. Do you think that might be possible, or is this totally out of the thinkable?
Yeah, absolutely. I'll pass on the request to him and we'll take it from there.
Perfect. Thank you so much.
Yeah, of course, not a problem.
Okay, talk to you later. Thank you.
Bye.
Bye.
So, und die gute Nachricht ist, ihr habt es gehört, die Anfrage für das Telefoninterview mit Travis Fimmel ist jetzt offiziell eingereicht, also eingebongt. Bisher haben wir noch nichts gehört, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Also sie hat gesagt, ja, es war so lustig, weil ich dachte, sie sagt, nee, auf keinen Fall. Und sie hat gesagt, ja, kein Problem.
Ja, und vielleicht nächste Woche, wer weiß. Vielleicht hören wir dann schon was.
Haben wir ihn aber parat. Ich bin gespannt. Also ich hoffe es auf jeden Fall. So, das war unsere kleine Unterserie in diesem Podcast, Weggeschmachtet Extrem. Und von Weggeschmachtet Extrem kommen wir zu einem Filmstart. Und zwar zu einem Filmstart, der eigentlich im Kino stattfinden sollte. Es ist Trolls World Tour, der zweite Teil von Trolls, der vor 4 Jahren sehr erfolgreich in den Kinos lief. Startet jetzt am 23. April eben nicht in den Kinos und ist der erste Major Blockbuster, der wegen Corona-Krise als Video on Demand startet.
Und die Kinobesitzer sind natürlich überhaupt nicht glücklich drüber, weil damit hätten sie richtig gut Geld verdient und jetzt läuft es eben nicht im Kino.
Ja. Trolls kennen viele, die den Film vielleicht nicht gesehen haben, vor allen Dingen wegen der Musik, weil Justin Timberlake hat schon damals den Soundtrack gemacht und hatte mit Can't Stop the Feeling einen seiner größten Hits. Und deswegen kennen die Leute auch Trolls, weil viele haben den Film ja vielleicht doch nicht gesehen.
Ja, ich glaube, da gab es sogar einen Oscar für den Song.
Genau. Und auch für den zweiten Teil hat Justin Timberlake wieder die Musik gemacht. Und es gibt dieses Mal auch eine Auskopplung, also einen Hit, also beziehungsweise einen Song, der ein Hit werden soll. Er heißt The Other Side. Wir hören da mal schnell rein.
Ich glaube aber nicht, dass es so erfolgreich wird wie Can't Stop the Feeling.
Nee, es hat nicht dieses Can't Stop the Feeling. Feeling. Es hat nicht das Feeling von Can't Stop the Feeling, auf jeden Fall. Und ja, Trolls World Tour, das ist so ein Film. Da habe ich mich, ich hatte die Pressevorführung, weil ich ein Interview hatte mit Justin Timberlake. Ne?
Wow, also zu, Wahnsinn.
Yeah, yeah. Justin. Und natürlich musste ich dazu ja den Film gesehen haben, ist ja ganz klar. Und sowieso, weil wir darüber berichten. Und ganz ehrlich, also das ist eine Welt, die so überhaupt nicht meine Welt ist. Es ist alles bunt, es ist schrill, es ist grell, es gibt Zaubertrolle. An einem schlechten Tag denkt man, man marschiert durch den Traum eines Wahnsinnigen. Ja, also es ist alles irgendwie völlig irre.
Genau dein Ding eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Komische ist, dass ich die ersten 10 Minuten, die ersten 15 Minuten dachte, oh Gott, das muss ich mir angucken. Und dann hat mich die Geschichte irgendwie gepackt, auch weil ich ein großer Musikfan bin. Weil es geht so um musikalische Vielfalt, es gibt verschiedene Länder, Trollländer, es gibt das Klassikmusikland, es gibt das Jazzland, Countryland und irgendwie müssen sie sich alle zusammenraufen. Also kurz, letztendlich geht es um Toleranz und Vielfalt, musikalische Vielfalt und dass man sich gegenseitig akzeptiert. Muss. Und die Geschichte, die hat mich dann doch irgendwie gepackt.
Justin Timberlake haben wir ja schon mal interviewt, aber du hattest ja jetzt mit ihm ein ganz besonderes Interview. Ich kenne den eher so, dass der sehr schüchtern ist, dass er, wenn er antwortet, auch einem gar nicht so in die Augen guckt, sondern eher irgendwo im Raum seinen Blick rumschweifen lässt, ins Nirvana. Aber bei dir war der ja jetzt ganz anders.
Ja, er war, vielleicht habe ich einfach einen guten Tag erwischt und ich glaube,
er mochte dich.
Ach, ich weiß nicht. Meinst du? Ja. Auf jeden Fall hatte er, man könnte meinen, Justin Timberlake und die Musik für Trolls, das ist einfach so eine Auftragsarbeit, ne? Also, dass er einfach das für Geld macht. Aber es ist ihm auch ein echtes Anliegen und er ist auch der richtige Mann für diesen Job, denn man verankert ihn ja immer so in so einer bestimmten Musikrichtung, Ecke, R&B, aber er ist, passend zum Film, in allen Musikstilen zu Hause, wie er mir erzählt hat. Der Grund liegt in seiner Kindheit. Seine Eltern waren nämlich auch große Musikfans und hatten eine riesige Plattensammlung.
Your first introduction to music is like your parents, that was my parents' vinyl, you know, collection. So I listened to everything from Queen to Al Green to the Eagles to the Police to Alice Cooper. I think music is one of those art forms that it's not like being a painter or a writer. It's very much collaborative, and I've been lucky enough to collaborate with so many different types of people in the music industry that I felt like very excited for this specific job, where now I get to bring even more people in, SZA and Anderson .Paak and Chris Stapleton and, you know, Haim and all these great artists that I think are wonderful, and include them in the process of making the music.
Justin Timberlake hat durch seine Eltern so unterschiedliche Musik wie die von Alice Cooper, The Police, Al Green, Queen oder den Eagles gehört. Und Musik war auch deswegen für ihn schon immer eine Kunstform, in der man eben nicht alleine wie so ein Maler irgendwie vor der Leinwand sitzt, sondern eben mit anderen zusammenarbeitet. Und das hat er seit Beginn seiner Karriere so gemacht. Und durch die Arbeit am Soundtrack zu Trolls hat er jetzt sogar mit noch mehr unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet, konnte mit Kolleginnen und Kollegen im Studio arbeiten wie Haim oder Chris Stapleton oder Anderson .Paak.
Bist du jetzt so ein richtiger Timberlake-Fan geworden, oder?
Ja, ich habe mir sogar tatsächlich eine kleine Playlist gemacht auf Spotify.
Das passt ja überhaupt nicht zu dir. Ja, ist ja eigentlich überhaupt gar nicht dein Musikgeschmack.
Er hat mich bestochen, und zwar mit einem Kompliment am Ende unseres Interviews. Wir hören uns das mal an.
Okay, I'm getting the feeling that we are coming to an end now. As you can see, I have too many questions here. You know,
so yeah, no.
It's always the same, you know. Yes. Like, but
yeah, but it's always nice to speak to you about music, because you come from such an honest place.
Yeah, likewise. It's really always an honor meeting you. Yeah. And, I'm really curious on, you know, on everything you're doing, you know. I'm looking forward to that.
You know, Thank you. Well, that means a lot. Like I said, you do a lot of interviews and you feel like people aren't really, they're just doing the interview because they work for a place. But it feels like you like really, it seems like this is two people doing something they love to do.
This is a very big compliment. Yeah. Thank you very much.
Thank you. All right.
Hope to see you soon.
Yeah, we'll see you next
and
time.
And maybe for a music release.
So next yeah. Time. Yeah.
Ich gehe raus. Okay, I'm leaving.
Oh,
I'll All right.
Das ist eine richtige Liebeserklärung, wie süß.
Ja, wir sind jetzt zusammen, Justin und ich. Nur mal zu deiner Information.
Ja, okay. Dann kannst du ihn ja hier in die Corona-Isolation holen. Ich wandere dann aus.
Vielleicht singt er mir dann immer was vor. Nee, es ist ganz lustig, weil wir waren dann am Ende und am Ende kommen ja dann immer die ganzen Pressedamen rein. Das ist immer so das sichere Zeichen dafür. Ich vergesse ja immer die Zeit. Ich könnte ja noch stundenlang weitermachen, aber die stehen dann irgendwann so um dich rum. Und dann muss man natürlich sagen, so ja, okay, dann hört man irgendwann auf, man lässt sich ja nicht rauszerren da aus dem Raum. Und er sagte dann, ja, also es ist immer gut, mit mir über Musik zu sprechen, weil ich so einen ehrlichen Ansatz habe und man hat das Gefühl, hier sitzen zwei Menschen zusammen, die lieben, was sie tun. Und ich dachte, was erzählt er da jetzt? Weil ich meine, ich war also schon, irgendwie hat es mich schon berührt.
Ja, ich sehe schon, du strahlst ja immer noch und ich habe verloren gegen Justin Timberlake. Naja.
Ja, so extrem würde ich das jetzt nicht sehen. Ja, aber ich liebe euch beide. Wir können vielleicht einigen wir uns darauf. Und du bist natürlich immer meine Numero uno, das ist ja klar.
Wie soll das denn gehen? Na gut, das diskutieren wir dann nochmal aus.
So, und um das, während wir darüber nachdenken, noch über dieses Thema, kommen wir zu The Last Kingdom. Das ist die vierte Staffel einer Serie, mit der wir damals angefangen haben. Weil sie, ich gebe mal so die Stichworte, es ist eine britische Serie, sie spielt im 9. Jahrhundert, es kommen Wikinger darin vor und auch Angelsachsen. Und das Stichwort Wikinger müsste eigentlich schon vielen deutlich machen, dass es natürlich allein deswegen schon eine Serie für uns ist. Ne?
Also für mich war es eher so ein Ersatz für Vikings. Wir hatten die eine Staffel ziemlich schnell geguckt und dann wollten wir ein bisschen so im Thema drin bleiben, ich zumindest. Und das war Surrogat.
Am 26. April startet jetzt schon die vierte Staffel auf Netflix. Und ja, es war wirklich so, wir wollten die Entzugserscheinungen so ein bisschen lindern. Und in den ersten beiden Staffeln hat das auch sehr gut funktioniert, fand ich. Also die ersten beiden Staffeln fand ich gut. Ab Staffel 3 ist es dann so ein bisschen schwächer geworden. Das Ganze basiert auf einer historischen Romanreihe, und zwar die Uhtred-Saga von Bernard Cornwell. Im Mittelpunkt steht Uhtred, der als Kind von Wikingern entführt wird. Also er ist eigentlich Angelsachse. Sein fieser Onkel hat ihn um sein Fürstentum betrogen. Nun geht es eigentlich in der ganzen Serie immer darum, dass auf vielen Umwegen Uhtred irgendwie versucht, dieses Fürstentum wieder zurückzukriegen und sich zu rächen. Und die Tagline ist dann immer Destiny is all. Ne? Also irgendwie Schicksal ist alles. Alexander Dryman spielt die Hauptrolle, finde ich eigentlich, also fand ich am Anfang so ein bisschen zu schön eigentlich als Mann, und aber man gewöhnt sich dann irgendwann an ihn.
Naja, aber ich finde es ganz interessant. Ich habe den nochmal gegoogelt, wie der früher aussah, mit so einem ganz normalen Haarschnitt. Es ist ein gut aussehender Mann, aber der wird ja erst sehr besonders durch diesen Wikinger-Haarschnitt.
Wenn man ihm Felle umhängt, ja, und einen Wikinger-Haarschnitt verpasst.
Hair is all, nicht Destiny, sondern Hair is all.
Hair is all, ja, interessant. Alexander Dryman, übrigens ein deutscher Schauspieler, ganz interessant, weil den man hier in Deutschland gar nicht so auf dem Plan hatte, der jetzt plötzlich international ein Riesenstar geworden ist. Und wir haben natürlich unsere Lieblingsfiguren in dieser Serie, und zu denen gehört auch eindeutig Breeda, die gespielt wird von Emily Cox. Und Emily Cox ist eine britisch-irische Schauspielerin, die aber in Wien aufgewachsen ist und deswegen praktischerweise Deutsch spricht. Und auch das natürlich ein Grund, mit ihr zu sprechen zum Start der vierten Staffel von The Last Kingdom.
Ja, und man kennt sie auch aus Jerks, und in Homeland hat sie ja auch mitgespielt.
Ja, also eine weitere Schauspielerin aus dem deutschsprachigen Raum, die international ganz groß mitmischt.
Einen Moment. Ah ja, genau, jetzt funktioniert es. Christian Aust, hallo.
Hallo Christian, hier ist Emily.
Emily, und hier ist noch Bettina.
Hallo,
auch noch dabei.
Emily, grüß
hallo,
dich, guten Tag.
Hi.
Die Spannung steigerte sich ins Unermessliche, weil wir hier vor dem Apparat saßen und dann darauf gewartet haben, dass es klingelt.
Emily, wo erwischen wir dich denn jetzt gerade? Wo bist du?
Ich bin gerade in Wien, in meiner Wohnung in Wien. Ich lebe ja sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Also ich habe eine Wohnung in Berlin und eine in Wien. Und jetzt für diese Quarantänezeit habe ich mich dann für Österreich entschieden.
Ah, gute Idee, auf jeden Fall. Weil da kriegt man ja auch so Sachertorte und all solche Sachen, ne?
Genau. Ja, nee, ich bin halt ursprünglich aus Wien. Das heißt, meine Eltern sind hier, mein Partner ist hier. Aber es war tatsächlich ganz spannend, sich so eine Frage zu stellen. Wo will man diese Quarantänezeit, wenn man nicht weiß, wann man wieder ins andere Land kann, wo will man diese Zeit verbringen?
Ja, klar. Mit diesem Telefonat gehen wir ja zurück auf eine Zeitreise ins 9. Jahrhundert, als es noch keine Telefone gab. Und du spielst die Breeda jetzt in der vierten Staffel ja schon. Und wie hat sich die Rolle mit dir verändert? Weil du bist ja auch, ich meine, man spricht nicht über das Alter einer Dame, aber du bist ja älter geworden tatsächlich seit der ersten Staffel.
Ja.
Wie hat sie sich mit dir verändert? Und reagieren eigentlich die Leute auch anders auf dich, seitdem du diese Rolle spielst?
Ich finde es total spannend, wie sie sich entwickelt hat. Und das finde ich ist auch so der Reiz von der Figur, weil ich habe ja angefangen als die Schwester, / Partnerin, also nicht leibliche Schwester, sondern unleibliche Schwester vom Hauptdarsteller Uhtred. Und es war ja so eine sehr naive und kindliche Beziehung eigentlich zwischen den beiden. So voller Freude und voller Offenheit und alles war noch möglich. Und im Laufe dieser vier Staffeln geht es halt immer mehr und mehr zu. Und Breeda ist so der Charakter, der sich, glaube ich, im Laufe der Zeit fast am allermeisten verändert. Und wirklich auch so, also viele Sachen darf ich leider noch nicht verraten, jetzt schon in der neuen Staffel. Aber,
schade.
Nein, also, ist gut.
Also viele, also sie ändert sich einfach wahnsinnig. Und das war beim Spielen tatsächlich auch so schön, dass ich so viele unterschiedliche Facetten spielen durfte. Das ist mir so noch nie passiert bei einer Rolle, wobei ich auch noch nie so lange natürlich eine Rolle spielen durfte.
Du hast dich ja, Emily, für Last Kingdom, auf die Serie hast du dich ja intensiv vorbereitet. Du hast ja extra Reiten zum Beispiel gelernt. Was hast du denn noch Nützliches mitgenommen aus der Serie? Kannst du jetzt zum Beispiel Feuer machen oder dir aus dem Tierfell ein Kleid schneidern oder sowas?
Was tatsächlich lustig ist, ich habe ein bisschen Axt werfen gelernt. Also wie man quasi eine Axt wirft, so dass sie sich das gar nicht so einfach sich aussieht. Weil man muss die so werfen, dass sie so ganz gerade fliegt und dass sie sich dann dreht im Flug.
Okay.
Und das kommt dann auch darauf an, auf das Verhältnis zwischen quasi Stab und wie heißt das oben, Axt.
Ja, also, der Schaft, ne? Also die, ja.
Genau, also wie groß das ist, da ändert sich dann auch, wie man das werfen muss zum Beispiel. Das ist eine Sache. Oder jetzt bei der letzten Staffel, was mir total Spaß gemacht hat, da habe ich gelernt, wie man Bogen schießt mit so einem großen Bogen.
Super.
Und das habe ich, ja, es war mega cool. Und das habe ich da von der Stunt-Coordinator, der ist so einer Ungarns, also wir drehen das Ganze in Ungarn. Und der ist einer Ungarns irgendwie wichtigsten Pfeil und Bogen schützen. Und der kann halt wirklich so vom galoppierenden Pferd auf bewegende Objekte schießen und die treffen. Und das war halt wirklich cool.
Wow, aber das sind ja alles Sachen, die im Alltag auch sehr nützlich sind, ne?
Sehr nützlich.
Ja, du könntest jetzt einen Hasen erlegen oder so auf die Jagd gehen mit Pfeil und Bogen.
Also super.
Wenn mich jemand nervt, dann
wird die Axt geworfen, genau. Genau. Wie ist es eigentlich? Ist es ja so, dass wenn man eine Serie guckt und eine Serie liebt, und viele lieben ja The Last Kingdom, dann identifiziert man ja irgendwann noch viel mehr als bei so einem Film den Darsteller mit seiner Rolle. Ne? Und gibt es denn irgendwas, was du mit der Breeder eigentlich gemeinsam hast? Oder sagst du, das spiele ich alles nur?
Sachen mit dir gemeinsam, es ist bestimmt auch viel sehr anders. Ich versuche halt beim Spielen meistens erstmal zu verstehen, warum ein Charakter tut, was er tut. Das heißt, ich versuche die Figur so ein bisschen auf mich drauf zu ziehen und versuche zu verstehen, wie die so tickt. Also, wobei das immer so zwei unterschiedliche Sachen sind. Also das eine ist so die Betrachtungsweise beim Spiel. Da versuche ich wirklich alles zu verteidigen, was sie tut und das auch gut zu finden und so. Und aber natürlich, ich als Emily kann schon, wenn ich mir das dann anschaue oder einfach das Drehbuch lese, kann sie dann schon bewerten und kann mir denken, naja, das finde ich jetzt nicht so top, wie sie da reagiert. Da würde ich irgendwie ein bisschen anders reagieren, wenn ich wäre. Was ich an ihr total liebe, ist dass sie wirklich immer sagt, was sie denkt und ihren Humor und dass sie wahnsinnig stark ist und total zu sich steht.
Es gibt ja die Fans der Serie, also ich will mich da gar nicht ausschließen, also generell, wenn man Fan ist, das geht ja leicht so ins Nerdige, ne? Da geht man ins Netz und da gibt es ja Stammbäume und Spekulationen und verfolgst du das eigentlich alles oder sagst du, das will ich mir lieber gar nicht angucken?
Also ich muss ehrlich gestehen, nee, das verfolge ich nicht. Ich verfolge so, klar, auf Instagram kriege ich so mit, was da passiert, da geht ja ziemlich viel ab. So ab und zu, wir haben so eine Last Kingdom Gruppe mit den ganzen anderen Schauspielern. Wir sind ja, ist ja so schön, weil wir kennen uns ja inzwischen seit 5 Jahren. Und da sind jetzt wirklich so Freundschaften entstanden. Also es ist eine sehr, sehr nahe Beziehung auch zu den anderen Schauspielern. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel. Und wenn dann mal jemand was Lustiges sieht oder was Spannendes, dann stellt man das da rein und schickt es den anderen. Und es dann, also teilweise lachen wir dann auch, weil halt wirklich so Gerüchte gestreut werden, die einfach so überhaupt nicht stimmen.
Zum Beispiel? Was war da so ein Gerücht?
Da waren, was für Schauspieler mitspielen oder so. Und dann hat jemand in die Gruppe gepostet, hat, kennt den jemand? Hat den schon mal jemand gesehen und so? Oder was mit den Charakteren passiert, wer stirbt und so. Und wir sind so, was? Wann passiert das?
Wie heißt denn die WhatsApp-Gruppe?
TLK Group, glaube ich.
Okay, alles klar.
Emily, also TLK ist ja immer dieses The Last Kingdom.
Genau. Du bist ja jetzt mit diesem Projekt schon Last Kingdom sehr, sehr lange beschäftigt. Du hast jetzt schon so erzählt, was toll ist und was du da alles gelernt hast. Verglichen jetzt mit so einem Filmprojekt, da hat man ja eine bestimmte Anzahl von Tagen, die man dann vor der Kamera steht, dann ist das abgeschlossen. Findest du das auch manchmal so ein bisschen belastend, wenn man so lange so eine Rolle spielt?
Ja, das ist tatsächlich. Bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, hatte ich so ein bisschen Bammel, weil ich habe den ja erstmal für ein paar Jahre gleich unterschrieben. Und da ist dann natürlich schon so, dass man so denkt, was, wenn die nicht nett sind? Was, wenn ich mit den Kollegen da zu tun habe, die irgendwie einfach mich blöd finden und dissen oder ich finde sie blöd, keine Ahnung. Und da muss ich sagen, das ist halt Gott sei Dank wirklich so passiert, dass einfach die tolle Schauspieler einerseits engagiert haben und auch Teammitglieder und Regisseure und dass die wirklich einfach so lieb sind und so, also so wahnsinnig zugänglich. Also wir sind da ja alle nicht zu Hause, wir drehen das ja in Budapest, in Ungarn und das heißt, das einzige Sozialleben quasi, die einzigen Freunde, die man hat, sind die anderen Schauspieler und das funktioniert wahnsinnig gut und wir gehen immer zusammen essen. In der ersten Staffel war ich noch die, am Anfang, in den ersten paar Episoden war ich die einzige Frau. Da war ich dann immer mit so 15 bärtigen Männern in Restaurants. Ich glaube, die Leute verwundern haben mich immer so gefragt, was will der Mann? Also, ich hatte ein bisschen Bammel davor und jetzt muss ich sagen, dass es echt eine geniale Zeit war immer. Und wir drehen ja auch nicht so lange. Wir drehen ja 6 Monate im Jahr. Das heißt, ich habe ja das wahnsinnige Glück, dass ich dazwischen andere deutsche und österreichische Projekte drehen kann. Und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar.
Der Alexander, der spricht ja auch Deutsch, ne? Der Hauptdarsteller. Und ist das so eine Geheimsprache für euch, dass ihr euch am Set mal unterhalten könnt und keiner versteht euch, oder?
Absolut. Also vor allem am Anfang dachten wir, dass uns keiner versteht. Das Ding ist aber, Budapest ist ja wahnsinnig nahe zu Wien und die sprechen alle eigentlich ganz gut Deutsch. Haben wir dann rausgefunden. Das heißt, eine richtige Geheimsprache ist es nicht, aber klar, wir können uns mal schnell, die Regisseure sind ja meistens Briten, die können oft nicht so gut Deutsch und da können wir uns ganz easy mal so zwischendrin was auf Deutsch sagen über die Szene oder was wir gerade machen und dann einfach kommunizieren, ohne dass die anderen wirklich verstehen.
Ja, oder sagen, der Regisseur ist blöd oder irgendwie sowas.
Nein. Ich habe gerade kurz nicht verstanden, was?
Achso, oder sagen, der Regisseur ist blöd oder irgendwie sowas.
Das machen wir jetzt nicht. Emily, hast du denn für uns noch einen Serientipp für uns und unsere Hörer? Beziehungsweise, was guckst du gerade?
Ha, ich habe tatsächlich gerade was angefangen, was total cool ist. Wie heißt denn das? Genau, Unorthodox. Also ich bin ganz am Anfang, ich habe die ersten drei Folgen geguckt. Ich finde es bisher wirklich, wirklich unfassbar gut und ich liebe diese Hauptdarstellerin. Ich finde die so toll. Und was ich auch super finde auf Netflix auch, ist Ozark, das liebe ich.
Aha, gute Tipps. Ja, wir wussten, du bist eine Frau mit Geschmack auf jeden Fall. wir haben mal so eine praktische Frage, die wir klären. Vergangene Woche haben wir mit David Cross gesprochen und die wichtige Frage geklärt. Was wird eigentlich, wenn gekokst wird in Filmen, was schnupfen die Schauspieler da eigentlich wirklich? Das kommt ja jetzt in Vikings nicht vor, aber was bei euch ist ja sehr viel Blut im Spiel. Woraus wird das eigentlich gemacht?
Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht. Da kommen dann ja immer Maskenbildner her und tropfen das ganz schnell auf einen drauf. Es ist auf jeden Fall süßlich und ich hatte es auch schon mal im Mund. So süßlich chemisch schmeckt das. Es ist ziemlich eklig, wenn man das lange im Mund behalten muss.
Okay. Guckst du eigentlich,
genau drin ist, weiß ich nicht.
Guckst du eigentlich Vikings?
Ich habe angefangen, aber ich habe es noch nicht. Also ich bin erst, die ersten paar Folgen habe ich erst gesehen.
Alles klar. Ja, aber ich glaube, wer Vikings guckt, guckt auch The Last Kingdom und umgekehrt, ne? Das ist ja irgendwie so. Also bei uns fing es jedenfalls damals so an mit der ersten Staffel.
Ja, das stimmt. Viele, die Vikings mögen auch The Last Kingdom. Und womit, also, und wo auch viele Fans dann von Game of Thrones schauen und auch ganz oft The Last Kingdom.
Das stimmt. Emily, vielen Dank, dass du die Zeit für uns hattest, aus dem fernen Wien uns anzurufen. Es hat uns sehr gefreut.
Ja, vielen Dank.
Ich auch. Danke.
Und ja, mach weiter so, ne? Also ohne Bria wäre es einfach nicht dasselbe.
Cool, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss, Emily.
Tschüss,
ciao, ciao.
Emily Cox hatte schon fast in unsere Rubrik weggeschmachtet geschafft, ne?
Denken wir drüber nach. Auf jeden Fall The Last Kingdom, Staffel 4 bei Netflix ab 26. April.
Und auch diese Woche bei Netflix startet die zweite Staffel von Afterlife. Und bei Afterlife, da werden alle hellhörig, die Fans sind von Ricky Gervais, dem einmaligen, unvergleichlichen, anbetungswürdigen britischen Komiker. Er hat Regie geführt in dieser Serie. Er hat das Drehbuch geschrieben. Er hatte die Idee zur Serie und spielt auch noch die Hauptrolle. Und Ricky Gervais, für alle, die jetzt gerade sagen, so, wer ist das überhaupt? Ja, warum finden die den so toll? Das ist der britische Komiker, der vor allen Dingen jetzt bei uns gerade bekannt ist durch die Moderation, seine unvergleichlich guten Moderationen der Golden Globes. Gefürchtet und geliebt gleichzeitig. Seine Beschimpfungen von Hollywood-Stars sind legendär. Ricky Gervais spielt hier einen Lokalreporter, der seine Frau nach 25 Jahren Ehe durch Krankheit verliert. Also sie hat Brustkrebs und so eine ganz eigene Art der Trauer findet. Denn er war früher eigentlich so ein netter Kerl und sagt jetzt plötzlich, was er denkt. Also was er vorher nie ausgesprochen hat. Er beleidigt alle und jeden, weil er sagt, mein Leben liegt in Trümmern und ich muss jetzt nicht mehr nett sein.
Also ich habe mit Afterlife so ein bisschen Probleme. Ich bin da nicht so richtig reingekommen, weil ich dachte nun, weil ich ein Riesenfan seiner Golden Globe Moderation bin, dass er da so richtig austeilt. Das macht er in einigen Szenen auch, aber dann ist mir das dann doch ein bisschen zu soft und diese Geschichte mit den Rückblenden, dass man seine krebskranke Frau dann sieht, ist mir irgendwie auch zu traurig. Also wenn ich eine richtige Portion Ricky Gervais haben möchte, guck ich mir lieber nochmal eine alte Golden Globe Moderation von ihm an. Das bringt es dann mehr auf den Punkt, als jetzt eine Serie mit ihm zu sehen.
Also mein Problem mit der Serie ist vor allen Dingen, dass sie, also diese Komik, dieser schwarze Humor soll ja in der Kombination aus Krankheit, also diesem Tod seiner Frau entstehen und wie er damit umgeht. Aber ich finde vor allen Dingen die Geschichte so traurig. Ich finde sie viel trauriger, als sie lustig ist. Also er sitzt dann auch immer abends da und betrinkt sich und guckt sich so alte Videos an aus der Zeit, als sie noch glücklich zusammen waren oder diese anderen Videos.
Ja, von seiner Frau, als sie schon schwer an Brustkrebs erkrankt ist, hinterlässt sie ihm ja dann per Video so kleine Nachrichten, wie er vielleicht mit dem Leben umgehen sollte, was er machen sollte. Und ja, das ist sehr berührend.
Ja, immer wenn ich gerade lachen will, dann bin ich eigentlich viel trauriger. Also ich kann dann gar nicht lachen, weil es einfach dann irgendwie, auch wenn es komisch sein soll, dann irgendwie doch nicht so richtig komisch ist. Er ist dann als Lokalreporter immer unterwegs zu irgendwelchen absurden Terminen, weil es ist auch so ein Käseblatt. Dann gibt es irgendwie so einen Sohn, der mit der Nase Flöte spielen kann, also so Doppelflötennase oder eine 100-Jährige, die diese Reporter gar nicht da haben will. Das ist schon ganz lustig, aber wie gesagt, also die Trauer überdeckt für mich am Ende alles. Aber obwohl, ich sehe Ricky Gervais trotzdem sehr gerne in dieser Rolle. Und das Beste daran haben wir fast vergessen. Wir sind ja auch große Freunde von Hunden, ist Hündin Brandy, ne?
Ja, die versorgt er immer. Zuerst ja gar nicht, weil er nie Futter für sie hat. Aber nachher kauft er wenigstens das Hundefutter ein und die beiden sind ja dicke Buddies dann.
Ja. Also ihr seht schon, so ganz konnten wir uns mit der Serie nicht anfreunden. Jedenfalls nicht für das, was sie eigentlich sein soll. Also uns hat sie vor allen Dingen traurig gemacht. Ricky Gervais übrigens hat einen umfassenden Deal mit Netflix abgeschlossen. Da wird also noch weiteres kommen. Da kommen auch, glaube ich, noch Comedy-Shows und einige andere Sachen. Es heißt Afterlife Staffel 2, da soll es langsam so ein bisschen optimistischer werden. Also ein Licht am Ende des Tunnels. Es soll der Hauptperson dann irgendwie besser gehen. Aber von dem, was wir bisher gesehen haben, ich fand es genauso traurig wie Staffel 1.
Genau, Afterlife Staffel 2 ab 24. April auf Netflix.
Und es bleibt ein bisschen traurig, zumindest für alle Fans der Kultserie Suits. Denn da läuft auf Sky am 28. April die definitiv letzte Staffel, Staffel 9, das heißt also Abschied nehmen von Harvey und seinen tollen Anzügen.
Und damit war er ja ein Vorbild für ganz viele Männer, die, glaube ich, vorher nie einen Anzug getragen haben, aber auf einmal dachten, ja, könnte mir vielleicht auch stehen. Und stimmt ja auch, ne? Anzüge haben ja was.
Es gab viele Bekannte, die vorher noch nie eine Serie gesehen hatten und plötzlich von Suits schwärmten. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Harvey Reginald Specter hat es möglich gemacht. Mike Ross ist ja schon länger nicht mehr dabei, aber es heißt, man munkelt eben in der 9. Staffel, sollen viele bekannte Gesichter, die aus der Serie inzwischen ausgestiegen sind, nochmal wieder auftauchen. Ob das nun stimmt oder nicht, das verraten wir euch natürlich noch nicht. Wer auf jeden Fall wahrscheinlich nicht wieder auftauchen wird, ist Meghan Markle. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, die hat, glaube ich, jetzt auch einfach andere Sachen zu tun.
Ja, sie muss in Los Angeles leben.
Ganz schrecklich.
Es ist schlimm. Die letzte Staffel von Suits am 28. April auf Sky. Aber wir wollen natürlich nicht mit einer traurigen Nachricht aussteigen. Wir haben noch eine gute Nachricht und zwar für alle Fans von Mandalorian. Und zwar hat Disney Plus jetzt angekündigt, es wird am 4. Mai nicht nur einen Star Wars Tag geben, sondern es wird eine neue Star Wars Serie gescreent. Es ist keine richtige Serie, sondern eher so eine Doku, Behind-the-Scenes Serie. Aber es ist natürlich für alle, die sich dafür interessieren, ein echter Leckerbissen. Denn was wird passieren, Bettina?
Das ist ziemlich sensationell für Star Wars Fans, denn das ist Behind-the-Scenes Material, das da gezeigt wird. Und dabei ist eben auch der ausführende Produzent Jon Favreau, Schauspieler und Crew. Und das sind noch nie dagewesene Bilder, die man da sieht. Und für Star Wars Fans ein kleiner Leckerbissen.
Ein großer Leckerbissen, glaube ich eher. Ne?
Also, ja, also ein ganzes Buffet sozusagen.
Gab es ja bisher noch nie. Also man sieht also wirklich, wie alles gemacht wurde. Und das in einer Dokumentarserie, die 8 Teile hat sogar. Da hat sich Disney dann zum Star Wars Tag doch schon was Schönes einfallen lassen.
Ne? Ja, ein kleines Weihnachten für die Fans.
Weihnachten im Mai, am 4. Mai. Auf Disney Plus natürlich. Ich habe auch diese Woche wieder was zu verschenken. Ihr werdet euch wundern, dass ich es bisher noch nicht gesagt habe. Ich wollte es eigentlich schon nach Trolls sagen, aber ich habe hier Pakete, in denen der Soundtrack von Trolls drin ist, den Justin Timberlake ja betreut hat und für den er auch Musik beigesteuert hat. Und zusätzlich dazu bekommt ihr, wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt und den ersten Teil vielleicht nicht gesehen habt, auch den ersten Teil auf Blu-ray Trolls. Ja, und das war Weggesuchtet, die neueste Folge. Und ich kann es nicht oft genug sagen, schreibt uns bitte. Wir haben auch ganz oft gehört in letzter Zeit, ich höre Weggesuchtet normalerweise immer gern beim Autofahren. Aber da ich ja im Moment im Homeoffice bin, schaffe ich das gar nicht mehr. Und die Folgen sind auch ganz schön lang. Findet ihr die Folgen zu lang? Sollen wir die kürzer machen oder sollen sie vielleicht noch länger sein? Sowas könnt ihr uns gerne schreiben. Also wir versuchen hier auf jeden Fall alle Wünsche zu berücksichtigen. Ach ja, was haben wir noch vergessen? Ach ja, genau, schreibt uns unter weggesuchtet@hotmail.com. Und gerade eben noch reingekommen die Meldung, The Batman, der neue Batman-Film mit Robert Pattinson, ist ebenfalls verschoben worden, weil die Dreharbeiten auch wegen Corona gestoppt wurden. Neuer Starttermin ist wann, Bettina?
Der ist jetzt am 1. Oktober 2021.
Es ist ja noch in einem anderen Leben eigentlich, ne? Also, na gut. Wenn sie bis dahin wieder drehen können, also 3 Monate verschoben oder so ein paar Monate, das finde ich ziemlich optimistisch. Wir hören uns wieder kommende Woche. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Und bis dahin haben wir hoffentlich euch viele Tipps gegeben für die Selbstisolation am Abend. Und macht's gut und schaltet wieder rein.
Und bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.